Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3, Abend.
Ein verheerendes Erdbeben erschüttert weite Teile Japans. Zurück bleiben viele Tote und enorme Verwüstung. Und noch immer gibt es viele Nachbeben. Die EU-Staaten fordern an ihrem Gipfel den Rücktritt des libyschen Machthabers Gaddafi, das zumindest verlautet aus Kreisen der Delegation. Dies die beiden Themen heute Abend. Am Mikrofon ist Karin Britsch. Es ist das stärkste jemals dort gemessene Erdbeben, das heute früh Japan erschüttert hat, 8,9. Kurz nach dem Beben überrollte eine mehrere Meter hohe Flutwelle die japanische Nordostküste. Die Zahl der Toten und Verletzten ändert von Stunde zu Stunde. Einen Überblick zu gewinnen ist nach wie vor schwierig. Zur Lage in Japan, Veronika Meyer.
Es ist Nacht mittlerweile in Japan, aber für viele ist an Schlaf wohl kaum zu denken.
Ça laisse une adrénaline qui arrive pas à partir. Ça laisse dans un état de stress assez constant, en fait.
Was passiert sei, habe ihn stark aufgewühlt, sagte dieser Bewohner in Tokio gegenüber einem französischen Radiosender. Er fühle eine Anspannung, die einfach nicht abnehme. Zu stark war das Erdbeben, das am Nachmittag Ortszeit das Land erschüttert hat. Zu groß die Zerstörung, die es angerichtet hat.
L'appartement, en fait, s'est mis vraiment à trembler doucement et après de plus en plus fort. Les fenêtres ont
Alles habe gezittert, zuerst ein bisschen, dann immer stärker. Und am Ende habe er befürchtet, ihm falle die Decke auf den Kopf. Auch in der Hauptstadt Tokio war das Beben zu spüren, obwohl das Epizentrum des Bebens rund 400 Kilometer entfernt war, im Nordosten des Landes, in der Gegend um die Millionenstadt Sendai. Das Beben löste eine meterhohe Flutwelle aus. Sie überschwemmte ganze Landstriche und riss mit, was ihr in den Weg kam. Die Stromversorgung brach teilweise zusammen, Züge, Flugzeuge, U-Bahn, nichts ging mehr. Dutzendfach brachen Feuer aus, auch bei einem Atomkraftwerk im Nordosten des Landes, in der Nähe von dort, wo das Epizentrum lag. Das Feuer im AKW sei zwar mittlerweile gelöscht, sagt die Internationale Atomenergieagentur IAEA, und vier andere Kernkraftwerke abgeschaltet. Doch in einem Atomkraftwerk in Fukushima, nördlich von Tokio, gab es offenbar Probleme mit dem Kühlwasser. Mehrere tausend Personen in der Umgebung wurden evakuiert. Allein in der am stärksten betroffenen Region um Sendai wurden bislang 200 Tote geborgen, doch die Zahl der Opfer dürfte weiter steigen. Und das Ausmaß der Schäden wird sich noch deutlicher zeigen, in ein paar Stunden, dann, wenn es wieder Tag wird.
Veronika Meyer. Wir kommen auf das Erdbeben in Japan zurück und reden mit einem Journalisten vor Ort. Dann reden wir aber auch über die Haltung der EU zum libyschen Machthaber Gaddafi. Zuerst jetzt aber der Nachrichtenüberblick mit Andrea Apül.
Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union befassten sich an einem Gipfeltreffen in Brüssel mit der Krise in Libyen. Beschlüsse wurden bis jetzt keine offiziell bekannt. Libyens Machthaber Gaddafi seinerseits droht der Europäischen Union, nichts mehr zu unternehmen gegen den Strom von afrikanischen Flüchtlingen nach Europa und auch den internationalen Kampf gegen das Terrornetz Al-Qaida nicht mehr zu unterstützen. Aus Libyen werden auch heute wieder Kämpfe zwischen Truppen von Gaddafi und Rebellen gemeldet. In der Stadt Benghazi forderten mehr als 10.000 Demonstranten den Rücktritt von Machthaber Gaddafi. In Jemen haben zehntausende Menschen erneut den Rücktritt von Präsident Saleh gefordert. Im Zentrum der Hauptstadt Sanaa demonstrierten auch zehntausende Anhänger des Präsidenten. In Kuwait-Stadt löste die Polizei mit dem Einsatz von Tränengas eine friedliche Kundgebung von wenigen hundert Demonstranten auf. Und im Osten Saudi-Arabiens versammelten sich in der Stadt Hofuf nach Angaben von Oppositionellen ebenfalls einige hundert Menschen. In Mailand ist der Bestechungsprozess gegen den italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi vertagt worden. Das Gericht akzeptierte das Argument der Verteidigung, Berlusconi könne wegen seiner Regierungsverpflichtungen nur an einem Montag anwesend sein. Die Staatsanwaltschaft wirft Berlusconi vor, er habe einem Anwalt für eine Falschaussage mehr als 100.000 Euro bezahlt. Die bernischen Behörden nehmen die kantonalen Heime unter die Lupe. Dies nach dem Missbrauchsskandal, der Anfang Februar bekannt geworden war. Ein Sozialtherapeut aus dem Kanton Bern hatte sich jahrelang an Behinderten vergangen. Die meisten der über 100 Opfer waren Kinder. Die Justizdirektion lässt sowohl die Abläufe in den Heimen als auch die Aufsicht durch die Behörden untersuchen. Die endgültige Sanierung der Sonderdeponie Kölliken im Aargau kostet bis zu 770 Millionen Franken. Damit wird der Rückbau der größten Altlast der Schweiz um rund die Hälfte teurer als vor 7 Jahren angenommen. Das sagte der Aargauer Landammann Peter Beierler vor den Medien. Mehr Kosten gibt es wegen der Menge der Abfälle, der längeren Sanierungszeit und wegen verstärkter Sicherheitsvorkehrungen. Bei der Finanzierung helfen die Kantone Aargau und Zürich, die Stadt Zürich, die Basler Chemie und der Bund. Der Liechtensteiner Baugerätehersteller Hilti will im laufenden Jahr 1000 neue Leute einstellen. An einer Medienkonferenz sagte der Finanzchef von Hilti, das Geschäft mit Baugeräten habe sich im letzten Jahr zunehmend erholt. Im Verlauf der Wirtschaftskrise sei der Personalbestand von Hilti um 1300 Stellen zurückgegangen. Jetzt würden wieder Stellen geschaffen, dort wo das Geschäft gut laufe, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum. Ski. Der Schweizer Beat Feuz hat überraschend die Weltcup-Abfahrt im norwegischen Kvitfjell gewonnen, vor Weltmeister Eric Ge aus Kanada und dem Österreicher Michael Walchhofer. Didier Güsch belegte den 5., Patrick Küng den 8. Platz. Beat Feuz gewann zum ersten Mal ein Weltcuprennen. Der 24-jährige Emmentaler freute sich entsprechend.
Ja, es ist unglaublich. Der erste Sieg. Auf dem Podest standen nebendran ein Eric Ge, Weltmeister, und der Walchhofer. Ja, es ist wirklich ein fantastischer Tag.
Die deutsche Viktoria Rebensburg ist die Siegerin des Weltcup-Riesenslaloms im tschechischen Spindlerhof Mlin. Sie gewann vor der Italienerin Denise Carbon und Lindsay Vonn aus den USA. Von den Schweizerinnen schaffte es keine in den zweiten Lauf. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.353 Punkten, minus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.960 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2838 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,78 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es im Norden meist sonnig bei 16 Grad, im Süden ist es bewölkt und gebietsweise regnet es bei 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.07 Uhr. In der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Wankdorf und Kirchberg Stau nach einem Unfall. Als Folge auch Stau auf der Hauptstraße zwischen Zollikofen und Schönbühl. Zudem stockender Verkehr im Baustellenbereich auf der A1 Richtung Felsenau-Viadukt zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld. Dann stockender Verkehr infolge Verkehrsüberlastung in der Region Zürich und Zentralschweiz auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern. Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern, auf dem Westring zwischen Urdorf Süd und dem Gubristunnel, stadteinwärts zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Zürich-Unterstrass, auf der Hauptstraße zwischen Bülach-Nord und Eglisau, auf der A4 Richtung Brunnen zwischen Affoltern am Albis und Cham und auf der A4a zwischen Baar und der Verzweigung Blegi. Weiter in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen Pratteln und der Verzweigung Gellert. Und auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau. Im Wallis auf der A9 Richtung Martini zwischen Sitten-West und Gonté. In der Westschweiz auf der A1 in beiden Richtungen zwischen Charbonnet und Yverdon Süd. Und auf der A9 Richtung Lausanne zwischen Lausanne-Venn und Lausanne-Blescheret.
Info 3 Abend.
Die Erde bebte so stark wie nie in Japan. Und dann kam eine Flutwelle. Nachrichtenagenturen melden inzwischen hunderte Opfer allein aus der Stadt Sendai, also aus der Stadt, welche am nächsten beim Epizentrum war. Die Zahl der Opfer dürfte noch steigen. Der freie Journalist Martin Fritz lebt in Tokio. Ich habe ihn gefragt, wie es den Menschen in Japan geht.
Ja, ich habe heute zwischendurch viel telefoniert und hier haben einfach Hunderttausende von Pendlern das Problem, dass sie heute Abend nicht mehr zurückkommen in ihre Vorstädte und in ihre Wohnungen und Häuser, weil nämlich die Eisenbahnen nicht verkehren. Der Flugverkehr hat zwar wieder begonnen in Haneda und Narita, den beiden großen Flughäfen von Tokio, aber die Bahn fährt nicht, nur einige U-Bahn-Linien, sodass also viele Leute, die ich kenne, an ihren Arbeitsplätzen übernachten werden. Die Hotels sind überfüllt, man bekommt auch keine Taxen. Die Busse fahren zwar häufiger, aber das Problem ist, heute Abend zurückzukommen.
Sie sprechen es an, inzwischen ist bei Ihnen ja Nacht. Kann man denn in Japan überhaupt an Schlaf denken?
Also das Problem ist, dass wir sehr wenig wissen über die Zustände in den Katastrophengebieten. Also im Prinzip sind die Verbindungen dorthin abgeschnitten. Wir haben einige schreckliche Nachrichten gehört an der Küste von Sendai, der am meisten betroffenen Stadt, wo eine bis zu 10 Meter hohe Tsunami über den Hafen hinweg gerauscht sein soll, sind 200 bis 300 Leichen gefunden worden. Eine Stadt brennt. Viele Dörfer sollen verschwunden sein in den Flutwellen. Wir haben auch noch eine explodierte Erdölraffinerie im Katastrophengebiet selbst. Es gibt dort keinen Strom, kein Telefon und die Helfer können vermutlich erst morgen früh sich dorthin aufmachen, weil auch die Straßen, die dorthin führen, voller Risse sind und teilweise gibt es da Absätze von 1 Meter Höhe, sodass man da also im Dunkeln gar nicht vorwärts kommt.
Also ein kleines bisschen wird das Ausmaß der Schäden jetzt sichtbar. In der Nähe des Erdbebengebietes sind ja auch mehrere AKWs vorsichtshalber abgeschaltet worden. Agenturen haben berichtet, in einem AKW habe es gebrannt. 2000 Menschen sollen dort in Sicherheit gebracht worden sein. Martin Fritz, wie gefährlich ist denn die Situation für die Menschen?
Also laut Regierungsangaben ist keine Radioaktivität ausgetreten und es gibt keine Probleme, bis auf ein Kraftwerk in Fukushima. Das ist auch ein Bezirk, der schwer getroffen wurde. Dieser Atommeiler Fukushima Daiichi, da ist das Problem, dass offenbar im Reaktorbehälter der Wasserstand fällt. Und wenn da zu wenig Wasser drin ist, dann erhitzen sich die Brennstäbe zu sehr und dann droht eine Kernschmelze. Das wäre natürlich der Ultra-GAU. Jetzt heißt es aber, dass sich die Besatzung dieses Kernkraftwerkes gerade darum bemüht, das Notstromaggregat zu starten, um also wieder den Wasserstand zu erhöhen in diesem Reaktorbehälter und dadurch diese Katastrophe zu verhindern.
Hat aus diesem Grund die Regierung den atomaren Notstand ausgerufen?
Das war nicht der Grund, sondern das war schon am frühen Nachmittag, weil nur wenn der Notstand ausgerufen ist, hat man eine gesetzliche Handhabe, um die Bewohner rings um die Meiler zu evakuieren. Das hat man auch gemacht. 2000 Bewohner wurden evakuiert und sollen aber jetzt noch weiter weggebracht werden von diesem Reaktor, weil man eben nicht weiß, ob man dieses Problem unter Kontrolle bekommt.
Nun ist in Japan Nacht. Martin Fritz, wie sieht es denn jetzt aus? Drohen denn noch weitere Beben und weitere Flutwellen?
Ja, also nach so einem Megabeben der Stärke 8,8, das hat es also in den 140 Jahren Erdbebenmessung in Japan nicht gegeben, gibt es natürlich jetzt zahlreiche Nachbeben. Also es waren bestimmt schon über 30 und ich sitze hier in Tokio am Schreibtisch und es immer wieder wackelt es hier noch ein bisschen. Also das ist, wir sind ja hier etwa 400 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Und es gibt eben eine große Sorge, dass diese Spalte, die sich da jetzt im Meeresboden irgendwie bewegt hat und sowas staut sich ja oft über lange Jahre auf, dass diese Spalte sich verlängert Richtung Tokio, Richtung Süden und dass es in ein paar Monaten oder ein paar Jahren einen zweiten neuen Ruck geben wird, der dann direkt die Hauptstadt treffen könnte. Also das ist eine Sorge, die Experten hier geäußert haben.
Informationen aus Tokio von Martin Fritz. Noch immer gibt es in Japan also Nachbeben. Der Tsunami hat inzwischen Hawaii erreicht. Über Schäden weiß man dort aber nichts. Und auch für mehrere weitere Länder in der Pazifikregion wurde eine Tsunami-Warnung ausgesprochen. Allerdings wurde diese an einigen Orten zum Glück wieder aufgehoben. Informationen zum Erdbeben in Japan gibt es bei uns auch im Netz. Deres.ch ist die Adresse.
Info 3 Abend.
Und nun von Japan nach Brüssel. Seit Tagen ringen die 27 Länder der Europäischen Union um eine gemeinsame Haltung zum libyschen Diktator Muammar Gaddafi. An ihrem Sondergipfel heute haben die Staats- und Regierungschefs diskutiert und sie haben sich geeinigt, sie verlangen von Gaddafi den sofortigen Rücktritt. Bei mir im Studio ist jetzt Auslandredaktor Daniel Voll. Sie haben den Gipfel verfolgt. Die EU verlangt also Gaddafis Rücktritt. Was ist denn von dieser Rücktrittsforderung zu halten?
Diese Forderung ist einerseits ein ganz klares Zeichen für den Bruch zwischen der Europäischen Union und für Gaddafi. Das gab es bisher, eine gemeinsame Haltung gab es bisher noch nicht, weil einzelne Länder, Italien zum Beispiel, immer sehr nahe bei diesem Regime war. Nun hat die EU gesagt, mit Gaddafi kann man keine Geschäfte mehr machen. Das ist einfach der Klartext. Auf der anderen Seite ist es natürlich, was die konkrete Wirkung betrifft, eine Erklärung für die Galerie, weil sie wird auch Gaddafi keinen Eindruck machen. Er sagt ohnehin seit Tagen, er hätte ja gar keine Ämter, könnte also auch gar nicht zurücktreten.
Die Staats- und Regierungschefs, die haben heute offenbar auch über einen möglichen militärischen Einsatz diskutiert, auf Vorschlag hin von Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy. Mit dieser Idee ist er aber offenbar ziemlich allein geblieben.
Er hat offenbar nur vom britischen Premierminister David Cameron Unterstützung gefunden. Aber dieses Thema wurde offenbar sehr lange diskutiert und das hat auch die ganze Debatte um 1 bis 1,5 Stunden verzögert, offenbar. Die EU hat gesagt, eigentlich militärisch hat sie ja ohnehin kaum Mittel, es wäre eigentlich Sache der NATO. Und die NATO hat ja bereits gesagt, dass es verschiedene Vorbedingungen braucht, dass man zum Beispiel eine Erklärung des Sicherheitsrates der UNO dazu braucht, dass auch die Arabische Union einverstanden sein müsste und dass die Arabische Liga, und diese Hürden sind nur schwer zu nehmen, dass auch die Arabische Liga da überhaupt mitmacht.
Also ein militärischer Einsatz ist nicht in Sicht, aber trotzdem will die EU offenbar wirtschaftlich stärker Druck machen und sie hat auch ihre Sanktionen verstärkt.
Die Europäische Union verstärkt ihre Sanktionen gegenüber Libyen, vor allem versucht sie, den Finanztransfer aus den Öleinnahmen Libyens zu blockieren. Das heißt, man könnte so mittelfristig auch versuchen, Libyen die Finanzen abzuschneiden. Allerdings muss man sagen, tatsächlich sind solche Transaktionen sehr, sehr schwer zu kontrollieren und Libyen könnte wahrscheinlich auch auf andere Länder ausweichen. Das ist, ob diese Sanktionen tatsächlich wirken, das wird man erst sehen müssen.
Besten Dank für diese Informationen und Einschätzungen, Daniel Voll. Info 3 am Freitagabend. Uns gibt's wie immer auch im Netz, deres.ch, die Adresse. Mein Name, Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.